herzlich willkommen zum Podcast, zum Bibelprojekt Berlin 2025. Heute zum Thema Geld und Umgang mit Geld. Bei mir ist Thorsten Reich aus der Lukasgemeinde. Du bist Firmengründer, Leiter, Beteiligter, hast da einiges hinter dir, bist ansonsten Finanzausschuss der Lukasgemeinde, bist als Finanzberater tätig und auch neuerdings geschäftsführender Vorstand der Perspektive 58. Und genau, heute geht es um Geld. Warum ist Geld so ein Problem? Um mal mit einer einfachen Frage anzufangen.
Dankeschön für die Einladung. Hallo Tobias.
Gerne.
Ich finde prinzipiell, Geld ist kein Problem. Ich finde, Geld ist Wertaufbewahrungsmittel, damit kann man Dinge bezahlen, man kann Dinge miteinander vergleichen, aber es ist ein Sachding. Und das kann man gut und schlecht benutzen. Ich finde, Geld ist kein Problem, aber natürlich sehe ich einfach um mich rum und sehe viele Menschen, die sich das zum Problem machen, sowohl auf der Seite, wo sehr viel Geld da ist, sowohl vom Einkommen als auch vom Vermögen, wo einfach Leute immer bloß noch mehr haben wollen und das quasi so eine Art Götze ist. Ich sehe es aber genauso auf der anderen Seite, wo sich Leute Sorgen machen, weil sie zu wenig Geld haben oder mit Geld nicht richtig umgehen können und das quasi auch wie so eine Art Götze wird, wo sie einfach mein ganzes Leben, meine Zeit drum dreht, wie komme ich zu Geld. Von daher, wir brauchen Geld, um unser Lebensunterhalt zu beschreiten, um Sachen kaufen zu können. Und von daher, glaube ich, beschäftigt es viele Leute. Und das sorgt heute dafür, dass es auch für bestimmte Kreise, für bestimmte Personen zum Problem einfach wird.
Also das heißt so ein bisschen, spitz gesagt, für dich ist Geld im Grunde genommen nur das, dass ich mein Schaf nicht zum Markt tragen muss oder zurück, sondern das in ein transportables Zwischenmedium überführen kann.
Tatsächlich ist es so. Ich bin ganz froh, dass es keinen Tauschhandel mehr gibt. Ja. Das vereinfacht viele Dinge. Ja. Aber tatsächlich, Geld ist für mich Mittel zum Zweck. Ich weiß, dass mein Wohl davon nicht abhängt. Unser Wohl hängt von Gott ab. Dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Aber gleichzeitig sehr nützlich, um große Projekte, Perspektive 58, sprechen wir nachher vielleicht noch drüber. Wenn man sehr große Dinge machen möchte, braucht man Geld. Wenn man Dinge unterstützen möchte, also es ist tatsächlich ein gutes Hilfsmittel einfach.
Sei mal ganz nur kurz zwischengeschoben, einfach mal zwei Sätze zu Perspektive 58, das ist jetzt schon zweimal gefallen, einfach, dass die Leute, die keine Ahnung haben, worum es geht, zumindest ein bisschen was wissen.
Die Perspektive 58 ist eine gemeinnützige Stiftung, hat verschiedene Stiftungsziele, Unterstützung von Bedürftigen, Verbreitung von religiösen Inhalten, bei uns jetzt christliche Inhalte, gibt halt verschiedene Dinge und es hat jetzt als Hauptaufgabe ein sehr großes Projekt in Hohenneuendorf, da gibt es im Stadtzentrum ein großes Grundstück und das soll halt dementsprechend entwickelt werden mit bezahlbarem Wohnraum, mit Begegnungsfläche, mit einem Gemeindezentrum und da sind wir im Wesentlichen dran und nebenbei unterstützt es halt andere christliche, jüdische Organisationen.
Und das ist schön, ausgehend von der Gemeinde Kreative.
Die genau, wollte ich gerade sagen, ist gerade neu gegründet im September letzten Jahres. Und Erststifter ist tatsächlich die Kreative gewesen. Die haben eine Vision gehabt von Gott, einen Eindruck von Gott, was sie ihnen aufs Herz gelegt hat. Das hat sich da in verschiedenen Kombinationen auch mit Leuten außerhalb die Kreative so ergänzt. Witzigerweise bin ich auf die gestoßen, weil ich einen sehr guten Freund hier aus Langwitz getroffen habe beim Abschlussgottesdienst des Bibelprojektes. Ja. Und der hat mich damals dann mit die Kreative bekannt gemacht und so bin ich dann auch zur Perspektive 58 gekommen.
Ja, schön. Eben über das Thema, weil du es gerade angesprochen hast, die haben eine Vision von Gott gehabt, über Vision und Finanzen, nachher nochmal in Ruhe, ein bisschen entspannter. Erstmal so grundsätzlich, weil du sagst, okay, du bist auch als Finanzberater tätig, es ist ja, das Problem ist ja nicht immer nur, dass nicht genug Geld da ist. Sondern das Problem kann ja durchaus sein, dass das Geld mit dem, was vorhanden ist, einfach nicht verwendet, also nicht vernünftig verwendet wird.
Ja. Also das gilt für Organisationen, das gilt für Gemeinde, Verein, Stiftungen, das gilt auch im privaten Bereich. Es gibt Leute, die verdienen 6.000 Euro netto und haben am Ende des Monats trotzdem nichts mehr, wo man nachfragt, hey, wie kommt denn das zustande? Ja, ja. Man lebt halt über seine Verhältnisse. Das heißt, neben dem, dass ich sage, ich habe eine Vision, ich sage jetzt einfach mal, auch eine von Gott, nicht nur was ich als Vision habe, gehört halt auch dazu, dass wir gute Haushälter sind, dass wir gut mit dem, was wir anvertraut bekommen haben, und faktisch haben wir alles von Gott anvertraut bekommen, mit dem muss ich einfach gut umgehen. Und dazu gehört, dass ich gut plane, dass ich gut rechne, dass ich an den richtigen Stellen die richtigen Dinge tue. Und das sind einfach praktische Dinge.
Wenn du mal aus dem Ärmel schütteln, so schätzen würdest, ein bisschen aus deiner Erfahrung raus, jemand kommt zu dir und Symptom ist, es ist nicht genug Geld. Am Ende des Geldes ist noch zu viel Monat übrig. Ja. So mal geschätzt prozentual, wie viel davon ist schlechte Verwaltung, wie viel davon ist tatsächlich zu wenig Geld?
3/4 schlechte Verwaltung.
Okay, also schon sehr deutlich.
Ja. Wobei man sagen muss, tatsächlich auch gesellschaftlich ist ein gewisser Druck da, dass man bestimmte Statussymbole hat, Handy sich andauernd kaufen, Klamotten am besten immer die neuesten, ist nicht immer der Fall, ja, um das auch deutlich dazu zu sagen. Aber es gibt einen gesellschaftlichen Druck, der dazu führt, dass Leute viel Geld für, aus meiner Sicht, überflüssige Dinge ausgibt. Wo man sich dann das mal strukturiert anguckt, wo geben Leute für was Geld aus, und das mit den Leuten durchspricht. Auch durchspricht, was ist Leuten wichtig? Also wo hängt eigentlich ihr Herz dran oder was machen sie gerne? Dann stellt man fest, dass man es doch in der Regel relativ sauber durchstrukturiert bekommt. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, wo es wirklich schwierig ist, aber die meisten Fälle ist tatsächlich eher, dass man es besser strukturieren muss.
Fällt mir gerade ein, ich weiß keine Ahnung mehr, wie die heißt. Gibt ja so mehrere Reality-TV-Shows. Und es war eine von denen, wo es um Restaurants ging.
Ja.
Und irgendein deutscher Koch, keine Ahnung mehr was, und der halt in Restaurants gegangen ist, die Schwierigkeiten hatten. Und ich habe das nie wirklich geguckt. Ich habe mal eine Folge geguckt und bei der Folge, deswegen fällt es mir gerade ein, das fand ich so spannend. Der hatte das dann durchgerechnet und so weiter. Und war erstmal der wichtige Punkt, ist, die Inhaberin hatte ihn gar nicht gerufen, sondern sozusagen die zweite Riege hatte ihn eingeladen dazu. Und dann hat er die ganzen Sachen aufgeschlüsselt und so weiter. Und das, die haben ja dann auch immer noch Kapital, da so ein bisschen mit reinzustecken und so weiter, hat das getan. Und letztendlich ist das Ding gescheitert daran, dass die Inhaberin nicht von ihren Wegen abrücken wollte. Gesagt haben, nee, das kann nicht sein, das muss ich so machen, wie ich es immer gemacht habe. Das fand ich so spannend, weil das so ein, wie du es immer gemacht hast, hat dich in die Situation gebracht, in der du dich befindest. Ja, wie kommst du dazu anzunehmen, dass, wenn du so weitermachst, es dann irgendwie besser werden könnte mit dem, was du machst?
Ich hoffe natürlich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass auch eine Erkenntnis dazu kommt, weil sonst bräuchte es mich ja nicht. Ja. Wobei, ich muss ja auch nicht immer dabei sein, so nach dem Motto, manchmal kommen auch Leute selber zur Erkenntnis. Ja. Natürlich hoffe ich, dass Leute zur Erkenntnis kommen, aber manche kommen auch tatsächlich nicht zur Erkenntnis. Es gibt auch Leute, geht ja nicht nur immer darum, dass Leute zu wenig Geld haben. Manche Leute kommen auch einfach und fragen, ich habe so und so viel Geld übrig, wie kann man das vernünftig anlegen, ich habe die und die Perspektive. So, und dann unterhält man sich mit denen und dann macht man mit denen einen Plan und dann stellt man nach 2 Jahren fest, naja, man hat einen Plan entwickelt, aber an dem wird sich nicht gehalten. Dann wird das Ergebnis halt auch schlecht. Also von daher, man muss schon einen gewissen eigenen Antrieb haben, eine eigene Erkenntnis haben und das dann umsetzen. Und das gehört tatsächlich kommen wir wahrscheinlich auch noch später drauf, zum Thema Verwaltung. Wie gehe ich mit den Dingen, die Gott mir gegeben hat, eigentlich um? Und dazu gehört sowohl der persönliche Umgang mit Geld, also was benutze ich für mein eigenes Leben und wie möchte ich eigentlich leben, gehört aber natürlich auch dazu, wie gehe ich halt mit Reich Gottes um, was gebe ich gerne in die Gemeinde, wo unterstütze ich Projekte oder wo unterstütze ich auch einzelne Personen, auch sowas gehört natürlich dazu.
Ich will da gar nicht länger drauf, also nicht warten. Ja. Was sind denn, also dann gleich mal drüber reden, was sind denn, wenn du sagst, also vernünftig mit Geld umgeben, ich verstehe, dass es für jeden unterschiedliche Sachen gibt. Korrekt. Und es gibt unterschiedliche Schwerpunkte und so weiter. Der eine fällt auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite vom Pferd. Aber gibt es so Sachen, wo man sagen kann, das sind so grundsätzliche Punkte, die sind erstmal grundsätzlich wichtig und grundsätzlich zu beachten. Also, ne, also eine Sache ist natürlich, du kannst nicht dauerhaft mehr Geld ausgeben, als du hast. Sollte hoffentlich den meisten klar sein. Aber also vor allen Dingen auch aus christlicher Perspektive zu sagen, was sind Prinzipien, gibt es irgendwelche Sachen, die sinnvoll zu beachten sind?
Also, wir werden sicherlich irgendwann über den Zehnten reden. Natürlich glaube ich, dass man was ins Reich Gottes gibt. Und da ist der Zehnte eine hervorragende Richtschnur. Ja. Auch, wie gesagt, wenn wir das später noch ausdifferenzieren werden. Ich glaube tatsächlich, man sollte nicht auf Pump leben. Also ganz klassischer Fehler, Konsumkredite. Und man ist erschrocken, wie viel Konsumkredite Leute nehmen.
Ja.
Das ist das Teuerste, was einem passieren kann. Und ich rede nicht davon, dass man eine Immobilie finanziert oder dass sich Firmen oder sowas Darlehen besorgen, um bestimmte Projekte zu machen, sondern wirklich Konsumkredite. Und dann tatsächlich sich selber bewusst machen, was ist einem wichtig. Manche versuchen halt, es allen möglichen Leuten recht zu machen und gucken gar nicht, was ist mir eigentlich wichtig. Mhm. Und ich glaube, wenn man selber einen Schwerpunkt setzt und sagt, das ist mir wichtig, dafür möchte ich Geld ausgeben, dann funktioniert das in der Regel auch. Und die Sachen, die einem nicht so wichtig sind, sollte man dann dementsprechend auch geldmäßig nicht so unterstützen.
Ja.
Wenn ich gar nicht so viel Wert auf Klamotten lege, mir dann aber immer neue Klamotten kaufe, dann
muss man überlegen, warum.
Genau.
Ja. Aber ich finde jetzt zum Beispiel ein Punkt, den ich immer wieder auf der einen Seite, also das ist so ein zweischneidiges Schwert, ich finde ihn auf der einen Seite entspannend, auf der anderen Seite finde ich ihn auch herausfordernd, ist die Feststellung, dass wir ja nur Verwalter unseres eigenen Geldes sind. Also aus Gott gibt uns, was wir haben und sagt so, und jetzt passt gut drauf auf.
Ja.
Und so ein bisschen das, was er ja Adam auch gesagt hat, hier hast du den Garten, jetzt verwalte ihn weise. Ne?
Ja.
Und das finde ich auf der einen Seite entspannend, weil ich denke, gut, wenn Gott ist der dafür zuständig ist, dass das Geld da ist oder so, aber ich bin auch verantwortlich dafür, damit umzugehen. Ne?
Ja.
Jetzt hast du mehrmals das Beispiel Klamotten gemacht, ist die Frage, natürlich brauche ich irgendwas, was ich anziehe, das ist schon okay und ich verstehe auch, dass es zum Beispiel Berufe gibt, da gibt es eine Form von Berufskleidung, es gibt Berufe, da sind Anzüge und so weiter notwendig und da kann es auch nicht unbedingt der von der Stange sein, das ist alles nachvollziehbar, ne? Das ist nicht aber trotzdem sozusagen mit dieser Perspektive, okay, es ist nicht mein Geld, wofür benutze ich das eigentlich?
Ja.
Wofür? Das finde ich einen spannenden Punkt.
Also mir fallen zwei Sachen dazu ein, wo du es gerade sagst. Erstens, ich habe das erwähnt, weil mir tatsächlich Klamotten nicht wichtig sind.
Ja.
Und hätte ich keine Frau, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, Mann, wie rennt der denn schon wieder rum?
Gut.
Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich immer so auf den Klamotten rumreite.
Ist einfach dazu.
Genau, es gibt halt andere Dinge. Ich finde, wir sind Verwalter von dem, was Gott uns geschenkt hat. Das gilt für unsere Gaben, das gilt für unsere Möglichkeiten, was Finanzen angeht. Und davon reden wir. Ich habe immer das Beispiel im Kopf, das habe ich mit relativ jungen Jahren gehört, kennen die meisten Leute. Das letzte Hemd hat keine Taschen, wir können nichts mitnehmen.
Genau,
So, und eigentlich, ich habe immer so die Wunschvorstellung gehabt, habe ich eigentlich immer noch, ob es aufgeht, glaube ich nicht, aber die Wunschvorstellung, wenn ich sterbe, dann soll einem am besten kein Geld übrig bleiben. Sollte auch nicht eine Woche vorher kein Geld übrig sein. Weil ich kann noch so viel Geld haben oder noch so viel verdienen, ich werde es nicht mitnehmen.
Mhm.
Wir werden die Ewigkeit bei Gott verbringen oder wenn wir kein Geld brauchen.
Ja.
So, und von daher, das Optimum wäre für mich, es sollte kein Geld zum Schluss übrig bleiben. So, und das heißt, ich sollte nicht einfach nur Geld zusammenraufen, was zwischendurch ganz gut ist, um bestimmte Projekte machen zu können. Und gleichzeitig sollte ich nicht mit Schulden hinterher übrig bleiben, wo andere Schulden von mir übernehmen.
Ja.
Können sie ablehnen natürlich in der Erbschaft, aber dass ich Schulden hinterlasse auch nicht.
Also eine schwarze Null.
So ungefähr.
Mhm.
So, und das ist für mich so ein, und das gilt auch fürs Leben.
Mhm.
Und von daher, wenn ich nur mit schicken Klamotten rumlaufe oder sowas, würde ich mir halt tatsächlich überlegen, ist es notwendig? Gibt es andere Projekte, wo ich halt was unterstützen kann oder wo ich was Gutes tun kann, wo es vielleicht nicht so wertvoll ist, solche Klamotten zu tragen. Aber ganz klar, es gibt Berufe, da ist das notwendig. Meine Tochter hat Modedesign studiert, bei der weiß ich sehr genau, dass es wichtig ist, was man für Klamotten hat.
Ja, genau. Also jetzt Kinder ist natürlich auch so ein Punkt, ich bin mir sicher, dass man, du möchtest mit null hinten rauskommen, dass du damit nicht meinst, dass du deine Kinder nicht versorgst.
Natürlich. es lohnt sich einfach nicht, aus meiner Sicht. Ja,
es
gibt sicherlich Leute, die denken anders drüber. Aber nein, man muss nicht mit 10 Millionen Euro auf dem Konto versterben. Das hat keinen Wert.
Ja.
Und es gibt genug Leute, das kann man auch oder kann ich aus Erfahrung sagen, die sterben und hinterlassen ein Konto, das ist so groß, haben keine Kinder oder sonstiges, wo man denkt, hey,
ich
habe ein ganzes Leben.
Der Staat.
Ja, manchmal haben sie es auch anders organisiert.
Ja,
manchmal
kriegt
es auch der Staat. Aber manchmal haben sie es auch anders organisiert. Aber wo man denkt, ihr habt das ganze Leben Zeit gehabt, was Sinnvolles damit zu machen. Und sie haben es nicht gemacht. Und das, sowas finde ich schade einfach.
Mhm. Fällt dir nur als Beispiel Bill Gates ein, ganz gutes Beispiel ist, der, soweit ich mich richtig erinnere, das so gemacht hat, dass seine Kinder jeder 1 Million erben.
Mhm. Nee, 5 Millionen, glaube ich, waren es.
Oder 5, aber trotzdem natürlich im Vergleich dazu, dass er mal der reichste Mann der Welt war mit vielen, vielen Milliarden.
Ja.
und versucht jetzt bis zu seinem Lebensende alles auf den Kopf zu kloppen.
Genau.
Und das ist schon, also bei dem ist es ja so ein bisschen so, der hat die erste Hälfte seines Lebens unglaublich viel verdient und versucht jetzt die zweite Hälfte seines Lebens alles wieder auszugeben.
Ja, ob der jetzt alles richtig gemacht hat, weiß ich auch nicht.
Andere Geschichte.
Genau, will ich auch gar nichts zu sagen. Aber überhaupt die Erkenntnis zu haben, nein, ich kann es nicht mitnehmen. Und deswegen hat er eine Stiftung gegründet und gibt da kräftig Geld rein. Von daher, ja, besser man kommt zur Erkenntnis, als wenn man sagt, ich sterbe mit 300 Milliarden. Das ist halt, mit 300 Milliarden sterben ist kein sinnvolles Lebensende.
Nee, ja. Ja, jetzt ist, also, jetzt hast du, jetzt haben wir gesagt, also wir sind treue Verwalter.
Ja.
Und das hattest du ja schon ein bisschen am Anfang, diese, mit deiner Definition von Geld.
Mhm.
Es geht ja schon auch darum, dass Geld nicht das ist, was uns kontrolliert.
Mhm.
Ja, also das finde ich halt so spannend. Geld hat irgendwie sowas. Das ist so eine komische Eigenschaft, finde ich. Es ist ja irgendwie was, im schlimmsten Fall ist es einfach nur eine Zahl auf einem Stück Papier oder auf einem Bildschirm, je nachdem, wo ich meinen Kontostand checke. Und trotzdem ist das so Gedeih und Verderb. Ja? Wenn die Zahl groß genug ist, dann fühle ich mich sicher und wohl. Und wenn die Zahl zu klein wird, dann habe ich das Gefühl, die Welt endet gleich. Also, ist jetzt nicht ganz so, ich überspitze ein bisschen, aber dieses, das hat halt, das ist so einfach, als Götze zu verwenden. Also finde ich, es ist so einfach, ja.
Es ist für viele Leute tatsächlich so oder eine ganze Reihe Leute so. Mhm. Zum Schluss ist es wirklich eine nackte Zahl. Und es gibt ja verschiedene Studien, zum Beispiel, wie viel Geld brauche ich an Einkommen, damit ich glücklich bin. Und dann stellt man fest ab, ich weiß jetzt nicht genau, wo die Summe liegt, 65.000 Euro. Jahreseinkommen, ab da werden die Leute nicht mehr glücklich, egal ob sie 150.000 Euro, 200.000 oder 250.000 verdienen. So, darunter wird es dann irgendwann schwieriger, so, aber ab da gibt es halt keinen Mehrwert mehr. So, und deswegen würde ich sagen, Geld hat an für sich keinen intrinsischen Mehrwert. Ist ein Tauschmittel, ist ein Handelsmittel, damit kann man Sachen bewerten, aber es ist halt was Dingliches. Damit kann man Projekte machen, sonstiges, aber Herz dran hängen ist schwierig, auch wenn ich weiß, dass bei vielen das Herz dran hängt oder bei einer ganzen Reihe Leute.
Bei uns, also vor allen Dingen in der westlichen Welt, ich muss jetzt gerade an die Bedürfnispyramide denken, ohne dass ich die auswendig zitieren könnte, aber da sind ja die Schwankungen, über die wir uns Sorgen machen, in der Regel ganz oben in der Spitze der Pyramide und nicht bei der Frage, habe ich morgen Essen auf dem Teller.
Korrekt.
Ne? Und, also
von daher tatsächlich auch im Vergleich zu einem Großteil der Welt leben wir hier sehr komfortabel. Selbst Leute, die nicht viel Geld zur Verfügung haben, die haben immer was zu essen, sie haben ein Dach über dem Kopf oder können es zumindest haben. Von daher geht es uns im Großen und Ganzen sehr gut. Und wenn man es vergleicht mit biblischen Zeiten, egal ob man jetzt das Alte Testament nimmt oder zu Jesu Zeiten, da war das Leben noch deutlich komplizierter.
Ja.
Und von daher, also in Betonung auf, wie ich meinen Erwerb sicherstelle und mein Leben sicherstelle. Von daher leben wir da sehr komfortabel. Und deswegen ist es überraschend, dass halt so viele das zum Götzen machen, obwohl es uns eigentlich sehr gut geht.
Ja. Also weil ich gerade kurz überlegt, klar, das Erwerb war alles kompliziert. Ich meine, jetzt sind wir beide Leute, die eher mit ihrem Kopf ihr Geld verdient haben, als mit unserem Körper.
Ja.
Und ich bin sehr dankbar für meinen Körper, kann nicht sonderlich gut Geld verdienen. Das war natürlich damals anders. Auf der anderen Seite ist auch, was du mit deinem Reichtum machen konntest, war ja auch deutlich eingeschränkter. Also die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, sind ja ungleich viel mehr.
Und das wiederum ist es tatsächlich toll an Geld. Du kannst halt Sachen machen, die hätte man früher sich so gar nicht vorstellen können. Du kannst heute größere Projekte durchsteuern, aufgrund von Geld, von Sammlungen, von Firmen, die Geld akkumulieren. Das ist schon sehr spannend, was da möglich ist. Und von daher, es ist wirklich ein gutes Hilfsmittel.
Wenn du jetzt noch, also kannst du das in ein paar kurzen Sätzen sagen, sozusagen, was die Grundprinzipien einer guten Finanzwirtschaft sind? Also weiß nicht, ob man das trennen muss zwischen Privat und
muss man.
Gemeinde.
Ja, ich hätte sogar noch gesagt, also Privat, Gemeinde und tatsächlich Firmen. Das sind ganz unterschiedliche Konstrukte.
Ja.
Firmen haben anders mit Geld umzugehen. Die brauchen bestimmtes Eigenkapital, sonst haben sie schlechte Rankings bei Banken und so weiter und so fort. Da gelten halt andere für sich wieder Maßstäbe. Und natürlich geht eine Gemeinde auch noch anders mit Geld um, weil es Spenden sind und es werden Spendenbescheinigungen oder Zuwendungsbescheinigungen ausgestellt. Von daher hat auch eine Gemeinde eine andere Verantwortung, wie sie da mit Geld umgeht, als eine Privatperson. Aber ansonsten tatsächlich, ich würde mir sowohl als Privatperson, auch wenn es viele nicht machen, als auch als Gemeinde eine mittelfristige und eine langfristige Planung machen und eine kurzfristige. Kurzfristige heißt, was passiert denn eigentlich im nächsten Monat, die nächsten 2 Monate, mittelfristig 1 bis 3 Jahre, langfristig 5 bis 10 Jahre. So, und das sollte man mal in den Grundzügen für sich klar gemacht haben. Das gehört für mich mit dem Umgang mit Geld dazu. Und da sind wir gar nicht dabei, wie führe ich mein Konto oder wie mein Haushaltsplan, das kann man alles machen, ist auch gut, wenn man das macht und darüber einen Überblick, Überblick hat. Aber tatsächlich diese Basic zu sagen, kurz-, mittel- und langfristig habe ich eine Vorstellung, was ich eigentlich will, wo möchte ich überhaupt meine Finanzen oder mein Einkommen einsetzen. Das sollte man machen, halte ich für extrem wichtig und ist tatsächlich auch, wenn ich mich mit Leuten über Finanzen unterhalte, meistens einer der ersten Dinge, wo man sagt, was ist dir eigentlich wichtig, wo möchtest du eigentlich hin oder was möchtest du eigentlich machen? Und das halt kurz-, mittel-, langfristig.
Aber es fängt doch häufig auch schon einen Schritt vorher an, einfach sich mal aufzuschreiben, wo kommt eigentlich Geld her und wo geht eigentlich Geld hin und wie sieht eigentlich mein unterm Strich aus? Also,
ja, damit fange ich meistens tatsächlich nicht an, sondern tatsächlich erstmal Leute da abholen, was wünscht ihr euch eigentlich? Ja. So, dann kann man dann auch noch drüber reden, ob alles, was man sich wünscht, vielleicht in Ordnung ist. So, wobei das meistens sogar noch sehr gut klappt. Es ist tatsächlich erst der zweite Schritt zu sagen, und jetzt schreiben wir überhaupt mal auf, wo geht Geld hin, wo kommt Geld her? Das ist relativ einfach bei den meisten Leuten. Gibt auch wieder Ausnahmen, aber bei den meisten Leuten ist es sehr einfach. Ja. Die Ausgabenseite ist sehr viel komplizierter. Manchmal braucht man auch da 2, 3 Monate, bevor das überhaupt halbwegs klar ist, wo es da lang geht. Aber das ist tatsächlich nicht der Aufsatzpunkt. Das ist eigentlich bloß so, das ist wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein Spotlight. Also wo wie viel Einnahmen habe ich, wie Ausgaben, ist ja bloß eine Momentaufnahme. Wo mein, jetzt sage ich wieder, Herz dran hängt, das, was ich mir wünsche, da, wo ich hin möchte oder sowas, das ist eigentlich viel wichtiger.
Und dann gehst du sozusagen hin und vergleichst und sagst nach dem Motto, guck mal, du sagst mir, deine Herzpriorität liegt da, aber ich sehe, ein Großteil deines Geldes geht dahin. Und das ganz hast du als klassisch. Priorität noch gar nicht gesagt.
Ganz klassisch. Mhm. Und man ist überrascht, wie häufig das nicht übereinander geht. Ja. Und dann, also was ich vorhin schon gesagt habe, Konsumkredite. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die haben sehr viele Konsumkredite und sind dann überrascht. Also die ganzen Einzelsummen sind gar nicht so spannend, aber wenn sie dann alle Summen zusammen addieren, stellen sie fest, ist bei mir der drittgrößte Posten.
Ja, ja, genau.
So, und dann denkst du, ist das, was du wolltest? Nein, natürlich nicht. So, und diese Erkenntnis tatsächlich zwischen dem, was möchte ich eigentlich, und dem, wie ist dann die Realität, das ist tatsächlich meistens sehr spannend und meistens tatsächlich auch sehr hilfreich. Und an den, in der Regel Einnahmen ist nicht ganz so einfach, was zu drehen. Kann man auch dran arbeiten, aber ist meistens nicht ganz so einfach. Die Ausgabenseite, man ist überrascht, wie schnell man da Dinge tatsächlich machen kann, wenn man denn will. Also gibt auch da wieder Ausnahmen. Ich möchte nicht alles über einen Kamm scheren, aber tatsächlich, da kann man meistens sehr gut mitarbeiten.
Ja, also Mietkosten kann man in Berlin in der Regel nicht so schnell ändern.
Zum Beispiel,
so, ne?
Ja, aber selbst da, es gibt Leute, die sagen, also ist auch wieder bloß Praxiserfahrung, es gibt Leute, die sagen, nein, ich brauche unbedingt so und so viel Quadratmeter oder ich möchte unbedingt in der und der Ecke wohnen. So, und dann stellst du fest, ja, kostet aber 1.700 Euro Miete. Und eigentlich kannst du es dir nicht leisten. Ja, dann musst du halt ein bisschen länger mit der BVG fahren oder mit dem Fahrrad fahren oder sonstiges. Selbst da kann man praktisch drüber reden. Das sind keine Sachen, die man in 2 Wochen ändern kann. Aber tatsächlich, wenn man sagt, man redet ja auch was ändert man in einem Jahr, was ändert man in 3 Jahren, dann sind es genau solche Sachen, über die man redet. So, wobei wir jetzt sehr im Detail sind bei privaten Finanzen, auch wenn ich die sehr spannend finde.
Ja. Kirchliche Finanzen will ich gleich nochmal gucken, aber ein Punkt, den ich ganz spannend finde, ist die Frage der Motivation. Also du hast jetzt ein paar Mal gesagt, wofür will ich eigentlich Geld ausgeben? Ja. Wo soll es eigentlich hingehen? Ja. Und weil ein Punkt, ist mir der immer aufgestoßen, ist diese Formulierung mit dem fröhlichen Geber, den Paulus benutzt. Und sagte mir, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Und mich hat das immer gewurmt, weil ich dachte, als wenn Gott seine Liebe für uns daran aufhängt, dass wir das großartig finden, Geld in irgendeinen Korb zu schmeißen.
Ja.
Und habe da mittlerweile ein bisschen, sehe das mittlerweile ein bisschen differenzierter, aber ich finde da trotzdem diesen Aspekt so gut zu sagen, okay, was will ich eigentlich mit meinem Geld und was ist eigentlich meine Motivation?
Ja. Also vielleicht vorneweg nochmal, tatsächlich, wenn ich privat mit Geld umgehe oder das bei anderen Leuten sehe, meine Standardauftakt ist immer in so einem Gespräch, was machst du eigentlich gerne? Gehst du gerne essen? Gehst du gerne reisen? Oder wohnst du gerne? So nach dem Motto. Das sind so mal so die drei klassischen Standardantworten. Also gebe ich gerne Geld für Miete aus? Oder Eigentum aus? Muss nicht Miete sein. Ja. Gebe ich gerne Geld für Reisen aus? Manche Leute reisen 5-mal im Jahr durch die Weltgeschichte und auch gar nicht ganz, also gar nicht ganz, ganz kurz, also in, nach Brandenburg, sondern geistern in der Welt rum. Und manche gehen halt dafür 3-mal die Woche essen. Auch das gibt es. So, und alles drei finde ich erstmal nicht verwerflich. So, aber wenn ich über meine Verhältnisse lebe, ist halt falsch. Und deswegen ist das immer dieser Standardauftakt, was ist dir eigentlich wichtig? So, und das mit diesem fröhlichen Geber, ich finde, ist tatsächlich auch das wieder, das, was man in der Regel gerne tut, das tut man natürlich fröhlich. Ist ja in sich schon im Wort mit dabei. Das tue ich einfach gerne.
Ja.
So, und wenn ich in die Gemeinde gebe oder wenn ich es Bedürftigen gebe, dann ist auch was, wo ich zumindest für mich sagen kann, wenn ich Leute unterstütze, ob das Missionsprojekte sind, ob es in der Gemeinde bestimmte Projekte sind und sehe dann, was daraus entsteht, dann freue ich mich einfach darüber. So, und ich denke gar nicht so gut drüber nach. Ich weiß gar nicht, warum dann dieser Babyvers in der Bibel steht. Aber ich denke nicht darüber nach, hat mich Gott jetzt lieb oder freut er sich über mich, weil ich jetzt was gegeben habe, sondern ich sehe einfach das Ergebnis. Nee, finde ich super. Also jetzt nehmen wir Lukas-Gemeinde. Ich freue mich riesig über das, was wir in der Lukas-Gemeinde machen, was da passiert, wo sich Leute bekehren, wo Leute gesund werden, wo Kinderarbeit gemacht wird, wo Bedürftige unterstützt werden und so weiter und so fort. So, und ich sehe das, wo ich mein Geld auch hingebe, da wird verantwortungsvoll mit umgegangen und damit passieren gute Dinge. Und das freut mich einfach. Ich sehe einfach, also wenn wir Taufen haben, da ist immer ein innerliches Fest, wenn man die Zeugnisse hört.
Ja.
Da hört man die Zeugnisse und denkt, das Geld war gut investiert.
Ja.
Also ich kann jetzt nicht sagen, das Ziel genau dahin investiert worden. Aber das ist die Gemeinde, die ich unterstütze. Und also mir macht sowas Spaß.
Ja, ich nur dachte nur gerade, das ist manchmal kannst du ein bisschen merkwürdig sein, wenn du sozusagen, also die Gemeinden, wenn du als da dein Zehnten oder was auch immer spendest an die Gemeinden, das kann sich immer so ein bisschen anfühlen wie so ein schwarzes Loch, wo du, es ist halt die Gemeinde, du gibst es in die Gemeinde und in den Haushalt und so richtig klar, was damit jetzt passiert oder nicht. Weil ich vermute, die allerwenigsten haben diesen Gedanken, dass sie eine Taufe sehen und denken, das war gut investiertes Geld. Der Gedanke ist mir noch nie gekommen. Ich höre ihn jetzt das erste Mal. Ich finde ihn nicht falsch, ich finde ihn richtig. Aber ich glaube, so denken wir normalerweise ja nicht.
Ja, also ich möchte auch kurz dazu sagen, wenn wir Taufen haben, denke ich nicht, gut investiertes Geld, weil die sich gerade taufen lassen. Ja. So, aber wenn ich darüber nachdenke, wo ich Geld hingebe, wo ich Geld investiere und natürlich der größte Teil dessen, was wir spenden, geben wir in unsere Heimatgemeinde, in die Lukas-Gemeinde, dann überlege ich mir, was passiert da eigentlich? Wofür wird da Geld eigentlich eingesetzt? So, und dann ist halt Taufen zum Beispiel oder Alpha-Kurse oder Missionsprojekte sind halt konkrete Auswirkungen dessen, was die Gemeinde macht. Und da denke ich dann drüber nach, wenn ich überlege, wo ich halt Geld hingebe. Rein praktisch würde ich sagen, sind natürlich Gemeinden oder Leib Christi, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ob die vereinsmäßig organisiert sind oder kirchenmäßig, lasse ich mal völlig offen.
Ja.
Gibt natürlich einen bestimmten Grundsockel, der ist immer da. Also wenn ich Personalkosten nehme, wenn ich Miete nehme oder eine Immobilie, die im Eigentum ist, die muss ich auch instand halten und so. So, aber es gibt darüber natürlich eine ganze Reihe Sachen, die eine Gemeinde macht. Und das kann jeder selber praktisch sehen, wenn er sonntags in Gottesdienst geht oder in Kleingruppen, Hauskreise, irgendwelche Gruppen, kann praktisch sehen, was passiert. Oder man kann halt auch nachfragen oder kriegt es halt von vorne angesagt. Also es machen ja auch ganz viele Gemeinden, dass sie halt bestimmte Spenden für bestimmte Projekte machen. Wird halt ein Missionsprojekt vorgestellt, weiß ich nicht, haben wir in Simbabwe ein Projekt oder in Kambodscha ein Projekt oder was weiß ich wo.
Ja.
Und das wird vorgestellt. Da werden die Missionare vorgestellt, welche Arbeit machen sie eigentlich. Und das kann man ganz praktisch machen. Manche machen das ja auch so, dass sie sagen, ich spende für einzelne Personen. Auch sowas gibt es. Und da kann man sich selber natürlich sachkundig machen. Und ich würde mich immer sachkundig machen, da wo ich Geld hingebe. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn Leute irgendwo Geld hingeben und sich noch nie Gedanken gemacht haben, was sich dahinter verbirgt. Das eine. Und das andere ist natürlich, das ist zumindest meine Erwartungshaltung, dass auch eine Gemeinde, eine gemeinnützige Organisation, Rechenschaft ablegt über das, was sie dann praktisch mit dem Geld macht. Das gehört für mich natürlich auch dazu.
Ich finde, kommt immer so eine, also das finde ich so spannend, weil da kommen wir wieder zu dem Grund, wieder zu dem Punkt zurück, was für eine Vision habe ich für mein Geld sozusagen, oder was ist das, was mich bewegt, wofür will ich mein Geld eingesetzt sehen, ne? Zu sagen, okay, da kann halt auch dazu sagen, sein, ich bin Teil einer Gemeinde und ich möchte, dass das Gemeindeleben funktioniert. Ich möchte, dass es der Gemeinde gut geht. Ich möchte, dass die Gemeinde Sachen machen kann. Und das ist mir ein Herzensanliegen und deshalb gebe ich dahin. Und dann haben wir dann diesen fröhlichen Geber wieder, der eben nicht sagt, ich muss gehen. Ne? Also weil wir haben ja schon neutestamentlich durchaus, es ist ja ein bisschen was anderes als dieses alttestamentliche 10% gehen. Jetzt muss man auch sagen, das ist alttestamentlich nicht ganz richtig, weil es ja noch ein paar andere Geschichten gab und so weiter. Aber wir kommen ja neutestamentlich stärker auf, dein Geld ist sowieso nicht dein Geld, du bist nur der Verwalter, also wo wir wieder sozusagen daran erinnert werden, alttestamentlich eigentlich auch schon so, aber so, und geh vernünftig damit um und sorge dafür, dass die Bezahlung brauchen. Es gibt diesen Paulus, ne, der Ochse, der da drischt. Jetzt muss ich überlegen, mir ist mal darauf hingewiesen worden, dass der Ochse, der drischt, von dem Gedroschenen überhaupt nichts essen würde, weil Ochsen das überhaupt nicht essen. Aber schon sozusagen grundsätzlich darum geht, dass dem Arbeiter sein Lohn nicht verwehrt bleiben soll. Und das gilt natürlich für die geistliche Arbeit in der Gemeinde auch, zu sagen, ich kann nicht erwarten, dass ich einen Pastor habe, den ich 24/7 anrufen und nerven kann.
Ja.
Und bin aber nicht bereit, da irgendwie finanziell mich daran zu beteiligen, dass ich einen Pastor habe, den ich nerven kann. Ne? Und ja, genau.
Also da würden mir eine ganze Reihe Sachen zu einem passen. Ich finde, ein Beispiel hat einer unserer Pastoren, als er über den Zehnten gepredigt hat oder über Geld gepredigt hat, gesagt, und den Vergleich finde ich wirklich super, dass man nicht sagt, ich gebe meinen Zehnten, sondern von dem, was Gott gegeben hat, darf ich 90% behalten.
Mhm.
Also diesen Perspektivwechsel zu sagen, es ist sowieso nicht meins.
Mhm.
So, den finde ich sehr charmant. Der macht eigentlich deutlich, ich knapp's mir nicht was ab, sondern mir wird viel geschenkt.
Ja.
So, und diesen Perspektivwechsel finde ich tatsächlich gut und der war mir auch sofort einleuchtend und finde ich wirklich sehr praxisnah in dem Sinne, es ist nicht unseres, sondern Gott beschenkt uns reichlich.
Ja.
So, und von dem, was Gott uns geschenkt hat, geben wir einen Teil wieder ab. Ja. Spricht übrigens auch gar nichts dagegen, wenn wir schon den 10. jetzt erwähnen, nicht einen 20. zu geben, weil das ist ja weniger, sondern 20% zu geben oder 30% zu geben.
Genau.
Auch da spricht natürlich überhaupt nichts gegen. So, aber tatsächlich dieses Bild, auch das finde ich gut, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Natürlich kann ich sagen, essen gehen ist schön. So, ja, und wenn ich dreimal die Woche essen gehe und dafür ein paar hundert Euro im Monat bezahle und mir überlege, ich gebe in die Gemeinde eigentlich, ich karikiere es jetzt ein bisschen, 50 Euro, dann finde ich, ist das ein schlechtes Verhältnis, also prinzipiell schon mal als Nachfolge. Mhm. Aber auch mit dem Beispiel, wenn ich jeden Sonntag in der Gemeinde bin und miterlebe, was dort passiert, wie Reich Gottes gebaut wird, wie ich fröhliche Gesichter sehe, so, dann finde ich, fällt es mir relativ schnell leicht zu sagen, ich gebe gerne in die Gemeinde. Mhm. Also es ist gar nichts, wo ich jetzt sage, scheiße, schon wieder 10% in die Gemeinde gegeben.
Ja, ja.
Sondern es hat wirklich was damit zu tun, was passiert denn eigentlich?
Ja,
Gott baut reich mit uns.
Ja.
Und es ist Gott, der baut. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja.
So, und das gilt natürlich auch fürs Geben.
Aber das ist ja genau dieser Motivationspunkt, ne? Wo ich sage, wenn ich in der Gemeinde bin und mich in der Gemeinde wohlfühle und sage, hey, das ist was, ich genieße das, in der Gemeinde zu sein, zu sagen, klar, unterstütze ich das und will es auch unterstützen. Ich finde auch, und das ist eine Sache, die mich tatsächlich immer wieder flasht, das hat überhaupt mit Geld gar nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber hat einen Anteil daran, ist, dass Gott tatsächlich mit uns zusammenarbeiten möchte.
Mhm.
Der könnte auch ohne uns, ne? Der braucht uns nicht und trotzdem sagt er, doch, ich möchte das, ich möchte mit meinen Kindern zusammen mein Reich bauen, ich möchte das nicht alleine machen. Und da gehört halt auch dazu, dass ich sie als kleine Verwalter einsetze in Sachen und sage, ja, hier, ich gebe euch was, da könnt ihr drauf aufpassen und dann könnt ihr das sinnvoll nutzen. Und da gehört halt auch das ganze Zehnten und Gemeinde finanzieren und so weiter, gehört dazu.
Genau. Und das ist es gibt noch so einen anderen Spruch, den ich häufig sage, das ist, ich will gerne im Segenstrom Gottes stehen. Also wenn Gott so einen Segenstrom schenkt, dann möchte ich gerne mittendrin stehen. Ich möchte nicht so irgendwie als Beobachter an der Seite stehen und denken, oh geil, da fließt da der Segenstrom. Ich möchte gerne dabei sein. Und genauso ist es, wenn Gemeinde irgendwas macht und dazu natürlich Finanzen braucht, dann will ich sagen, ich bin einer gewesen, der das mit unterstützt hat. Mhm. Ich sage, oh ja, haben die anderen alle gemacht, mhm, so und sondern ich möchte eigentlich ein Teil davon. Mhm. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Mhm. So, und das hat tatsächlich was mit der inneren Einstellung zu tun. Mhm. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ja.
Ja, das ist spannend. Also ich finde es ein cooles Thema. Jetzt haben wir ganz viel über privat geredet und so weiter. Du hast gesagt, Gemeinden und auch geschäftliche Sachen ist ein bisschen anders. Mhm. Ich glaube, die Grundfrage, wofür will ich mein Geld investieren, das ist die Frage, die sich alle stellen müssen. Mhm. Kurz kannst du skizzieren, was so Unterschiede sind in der Firmenwelt. Ich glaube, da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Gemeinde würde mich da nochmal spannend, mehr interessieren.
Also Firmen habe ich ganz kurz erwähnt, da gibt es halt bestimmte Auflagen. Also wenn man nicht 100% Eigenkapital hat, was eigentlich faktisch keine Firma hat, da muss ich halt Fremdfinanzierung haben. Da gibt es bestimmte Spielregeln, die ich brauche, wie viel Eigenkapital ich habe, wie mein Verhältnis zwischen Schulden und Eigenkapital ist und so. Da gibt es eigene Spielregeln und von daher, das ist nochmal ein separates Thema und die müssen auch ganz anders Planungen abgeben, als es zum Beispiel eine Gemeinde macht. Eine Gemeinde, um es auch ganz klar zu sagen, natürlich muss, egal ob man als Verein strukturiert ist oder als Kirche oder als Körperschaft des öffentlichen Rechts oder als Stiftung von mir aus, auch da muss man Jahresplanungen vorlegen. Mhm. So, und die kann man gut machen oder nicht so gut machen, muss man ganz klar dazu sagen. Ich bin immer dafür, dass man es gut macht. Ja. Wobei ich auch sage, man sollte nicht zu kleinkariert sein, sondern es sollte solide und gut sein, aber es sollte auch Luft zum Atmen haben. Und tatsächlich, da muss man sich einfach angucken, in der Historie, wenn es eine Historie gibt, und das gibt es in den meisten Gemeinden, was ist eigentlich die letzten Jahre an Einnahmen da gewesen? Mhm. Und dann sollte man die Einnahmenseite immer schön konservativ berechnen. Und die Ausgabenseite, da sollte man sich halt auch angucken. Ist okay, wo legt man wieder einen Schwerpunkt? Wo möchten wir überhaupt Geld reintun und das lieber mit einem bestimmten Puffer hinterlegen. Hm. Also kann ich ganz klar sagen, jetzt für die Lukas-Gemeinde, es ist so, dass wir in den letzten Jahrzehnten sehr gut leben konnten, immer sehr viel Einnahmen hatten und von daher fast alle Projekte gemacht werden konnten, wo jemand gesagt hat, oh, das finde ich ein gutes Projekt, das sollten wir unterstützen, wurde meistens gemacht. Mhm. So, und jetzt ist so das erste Jahr, wo wir festgestellt haben, wir haben einen großen Bau hinter uns, haben dazu Darlehen aufgenommen, dass es halt knapper wird mit dem Geld. Mhm. So, und jetzt setzt so eine Bewusstseinsänderung um und da sind wir mittendrin in dem Prozess zu überlegen, was ist uns eigentlich als Gemeinde wichtig? Mhm. Also, dass man nicht mehr sagt, man unterstützt alles, sondern wo wollen wir eigentlich unsere Finanzen, neben dem, was wir praktisch an Arbeitskraft und so weiter reinstecken, wo wollen wir eigentlich unsere Finanzen machen? Und das ist ein interessanter Prozess, sich zu überlegen, Gemeindeleitung, Pastoren sich zu überlegen, was sind eigentlich unsere Schwerpunkte? Mhm. So, und wenn man das macht, dann kann man natürlich auch wieder die Planung besser aufsetzen und sagen, ja, tatsächlich, das übergewichten wir ein bisschen, das machen wir ein bisschen weniger. Ansonsten ist es wie bei jedem Budget, es gibt halt, in der Regel fängt man, also wir machen es so einmal top-down, einmal bottom-up. Das heißt, man überlegt sich von oben ganz grob, was sind die größten Ausgabenposten. Man fragt in den einzelnen Bereichen nach, ist okay, was meint ihr, was ihr für Ausgaben habt? Und aus beiden zusammen macht man die Ausgabenseite. Und wie gesagt, wenn man die Einnahmenseite ein bisschen konservativ macht, klappt es in der Regel ganz gut. Okay. Bei Gemeinden und Kirchen ist, muss man einfach ganz platt sagen, wenn kein Geld da ist, dann wird ganz automatisch gespart. Allerdings ist das dann meistens sehr viel schmerzhafter, als wenn man das ordentlich geplant hat.
Das heißt aber, es klingt so ein bisschen so, als würdet ihr als Gemeinde jetzt gerade gezwungen werden, euch über eure Finanzvision Gedanken zu machen, also euch Gedanken darüber zu machen, was wollt ihr eigentlich? Denn bisher also, ging halt immer alles.
Ja, tatsächlich in der Vergangenheit ging sehr viel, wo man sich weniger Gedanken gemacht hat. Wir sind jetzt nicht gezwungen, aber tatsächlich wieder aus guter Haushalterschaft. Also wir haben jetzt auch kein Problem, die nächsten 3 Jahre Finanzen durchzusteuern. Mhm. So, aber weil man ja nicht möchte, dass man in 3 Jahren dann plötzlich feststellt, oh, jetzt fehlt Geld und jetzt müssen wir abrupt irgendwas tun. Ja, ja. Fängt man natürlich an, dass man bestimmte Dinge umstellt, sich Gedanken zu machen, wo setzt man Schwerpunkte. Und das ist dann ein Prozess, das ist ja in der Regel nichts, wo man sagt, ah, naja, mir ist heute Nacht was eingefallen und morgen setzen wir es um.
Ja, ja,
in den wenigsten Fällen. Kann Gott natürlich auch machen.
Kommen wir gleich
Sondern in der Regel ist das ja ein Prozess und auch eine Gemeinde muss mitgenommen werden. Also wir haben relativ, Lukas-Gemeinde ist relativ groß. Mhm. Das heißt, bevor überhaupt alle Leute erreicht hat, hast du ja 3-4 Runden gedreht, weil nicht alle Leute sind sonntags da, nicht alle sind bei der Mitgliederversammlung da und so. Ja, also schon allein das Durchdringen in die Gemeinde ist ja ein Prozess, der eine gewisse Zeit braucht. Und sowas muss natürlich auch überlegt, geplant werden, strukturiert werden.
Ja. Gibt es irgendwelche, also die Unterschiede, die du jetzt zwischen Privat und Firma und Gemeinde gemacht hast, die klangen alle so ein bisschen eher, sagen wir mal, dass im Grunde genommen am Schluss beim Prozess ein bisschen anders vorgegangen werden muss. Aber die Grundidee zu sagen, was will ich eigentlich?
Ja, es ist doch noch ein Unterschied. Den habe ich tatsächlich nicht vergessen, aber noch nicht erwähnt. Es findet ein Interessensausgleich statt. Tatsächlich, man hat, im Fachjargon heißt es, unterschiedliche Interessensparteien, die du unter einen Hut bringen musst. Mhm. Und das ist natürlich, wenn ich eine Privatperson bin, von mir aus noch verheiratet, da muss ich mit meiner Frau noch diskutieren oder die Frau mit dem Mann noch diskutieren.
Ja, aber der Pool ist klein.
Es ist sehr überschaubar, wo ich Interessen ausgleichen muss. Das wird natürlich, je größer eine Organisation wird, umso komplizierter. Natürlich gibt es da Strukturen, wo dann halt bestimmte Entscheidungsprozesse ablaufen. Also in der Regel ist es nicht so, dass jeder alles mitbestimmen kann.
Ja.
So, aber natürlich muss ich unterschiedliche Interessen untereinander bringen. Und ich glaube, das weiß jeder, der schon mal allein in einer Kleingruppe im Hauskreis gewesen ist. Mhm. Wenn ich eifrig für irgendwas bin und mein Nachbar sieht das halt anders, von mir aus auch geistlich anders, dann wird es halt schwierig zu gucken, ist okay, wie kommt man zu einer Lösung? Das gilt natürlich für eine Gemeindeleitung, das gilt für einen Finanzvorstand. Auch da gilt es, die unterschiedlichen Interessensparteien untereinander zu kriegen. Mhm. Ich kann jetzt zum Beispiel von der Perspektive 58 sagen, da geht es um Grundstückskäufe, da geht es um eine Verkäuferseite, da geht es um Banken, Interessensparteien, da geht es um Investitionen, dann gibt es Investitionsförderprogramme, die dazu gehören, gibt es eine Stadtverordnetenversammlung, die da mitreden möchte. So, und das sind lauter unterschiedliche Interessensparteien, die man versuchen muss, unter einen Hut zu bringen. Von daher ist so ein Prozess, wie funktioniert das dann hinterher mit den Finanzen, die man in bestimmten Bereichen hat, in Gemeinden, in gemeinnützigen Organisationen, in der Regel viel komplizierter natürlich als bei einer Privatperson.
Und da braucht man dann Leute wie du, die das unter anderem können. Ja. Perspektive 58, wir hatten kurz vorhin schon mal drüber geredet, über ein bisschen, woher kommt es und über Reden Gottes. Mhm. Und genau, dieses ganze Thema finde ich spannend, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Ist Gott als Herr auch über unsere Finanzen? Und da kann er durchaus ja auch mal sagen, so, ich habe jetzt was für euch, das sollte man machen. Und in der Regel, wenn Gott sowas macht, ist es ja auch eine Glaubensherausforderung. Mhm. Jetzt, das erlebt ihr bei der Perspektive, die ist ja schon auch für Berliner christliche Verhältnisse recht ordentlich, das Budget, von dem ihr da redet und was ihr damit erreichen wollt. Wie gehen wir, um ein bisschen das nur als Aufhänger zu benutzen, aber wie gehen wir damit um, wenn Gott redet? Gott redet, muss, also wir erwarten das alle und möchten das, dass Gott in die finanzielle Situation von Gemeinden reinredet und sagt, hey, pass mal auf, das möchte ich als Schwerpunkt haben oder nicht? Oder ja genau.
Ist kein einfaches Thema. weil, wenn wir denn immer wüssten, das ist Reden Gottes, dann wäre es einfach. Also wenn ich immer wüsste, das ist wirklich Reden Gottes, dann würde ich sagen, super, mache ich. Was Gott macht, ist immer gut, kein Thema.
Das ist dir hoch anzurechnen, denn das würde nicht jeder machen, aber ja.
Ja, das stimmt, korrekt. Aber ich sage jetzt mal, für mich würde ich einen Anspruch, wenn ich wirklich wüsste, das ist Gottes Reden, dann würde ich es machen. Ja. Das Dumme ist, man ist sich nicht mal sicher, ob das wirklich Reden Gottes war. Und dann versucht man durch Einheit in einem bestimmten Kreis festzustellen, ist das wirklich Reden Gottes gewesen oder man betet drüber und so weiter und so fort. So von daher ist tatsächlich die Frage, ist es Reden Gottes, zuerst zu beantworten. Wenn es dann Reden Gottes ist, wird man trotzdem manchmal noch auf den Prüfstand gestellt. Mhm. Hey, ich habe geredet, ich werde schon das Geld besorgen oder wenn man auch für Kranke betet oder sowas, kommt das ja auch vor.
Genau, genau. Der Glaubensschritt ist ja egal.
Genau. Das Gleiche. Ist halt so, und ich erwarte aber diesen Glaubensschritt. So, manchmal ist das eine Herausforderung. Mhm. Und ja, das kann ich mal sagen, für die Perspektive 58 ist mir das auch schon passiert, dass es eine Herausforderung ist. Aber da ist tatsächlich, wie gewiss bin ich mir, dass Gott geredet hat? Und wenn ich mir sicher bin, Gott hat geredet, dann würde ich sagen, super, dann gehe ich den Weg einfach weiter. Und das, also hoffe ich, alle Christen sagen, Gott ist nicht so möglich. Würde ich sofort sagen, Gott ist nicht so möglich. Mhm. Aber Gott macht nicht alles. So, und von daher, wenn denn Gott geredet hat, dann steht er zu seinem Wort, ist nicht das Thema. Die Frage ist, ob Gott geredet hat. Und das, wie gesagt, festzustellen, das finde ich die viel spannendere Frage. Hat gar nichts mit Finanzen zu tun, sondern ist die viel spannendere Frage. Und ich karikiere es jetzt mal ein bisschen. Es gibt eine ganze Reihe Glaubensprojekte, die werden losgetreten. So, und von denen, die gelingen, von denen hört man hinterher.
Ja, genau.
Tschakka, Gott hat das und das gesagt und hat geheilt oder da Geld gegeben oder da, was auch immer gemacht.
Ja.
So, die Sachen, wo man falsch hingehört hat, von denen hört man in der Regel nichts.
Ja.
Das ist halt in christlichen Kreisen, kriegt man das dann halt nicht so richtig mit.
Ja.
Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe Sachen, wo wir uns auch verhört haben. Es gibt auch den Fall, auch das möchte ich sagen, dass Gott geredet hat und wir trotzdem falsch gehandelt haben, schlecht gehaushaltet haben oder Gott gesprochen hat und wir uns trotzdem auf Abwegen begeben haben. Auch das glaube ich, dass es sowas gibt. Von daher glaube ich, gehört beides dazu. Tatsächlich Reden Gottes zu identifizieren und zu sagen, das haben wir von Gott gehört oder das ist Gottes Vision oder das ist Gottes Ziel mit dem Projekt, mit der Aufgabe. Und gleichzeitig dann zu sagen, wir sind gut darin, das auch zu befolgen und dem nachzugehen. Hm. Und auch da, also wenn wir schon über Finanzen reden und über das Geben reden, glaube ich, ist wichtig, dass man Expertise hat. Auch, dass da tatsächlich Leute dazu genommen werden, die Ahnung von solch einem mit hier haben. Hm. Und wenn man in der Gemeinde selber keine Ahnung davon hat, kommt ja vor, dass man halt keinen hat, der auf dem Fachgebiet gut ist, dann sucht man sich das an anderen Gemeinden. Und selbst wenn man es da nicht findet, es gibt auch Leute, die sind in Finanzen gut, die haben erstmal gar nichts mit christlichen Projekten zu tun, sind trotzdem gut in Finanzen. So, und da sollte man sich einfach Expertise suchen und gucken, wie kann man denn das dann auch wirklich praktisch gut umsetzen.
Mhm. Ist bei dem, weil du meintest, dass Gott redet und wir machen trotzdem Mist, da ist mir Abraham und Ismael eingefallen, ne? wo Gott ganz klar redet, Gott, Abraham weiß, okay, ja, ich kriege einen Sohn und dann sucht er sich trotzdem die Abkürzung und muss dann mit den Konsequenzen leben. Wobei in dem Fall kriegt er ja dann seinen Sohn trotzdem.
Ja.
Aber
oder Jona fällt mir auch ein, so wo man denkt, also ich meine, Gott biegt es hinterher trotzdem wieder gerade, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja.
So denke ich auch, Mann, ey, da redet er zu dir und du machst so einen Mist oder muss er erst einen Wal vorbeischicken oder dir da in der Sonne zeigen, dass du falsch gelegen hast. Bloß weil Gott geredet hat, also bloß, auch wenn Gott geredet hat, können wir es handwerklich einfach schlecht machen. Und auch das habe ich leider schon erfahren, also auch selber erfahren, dass man handwerklich schlecht Sachen gemacht hat. So, und da muss man halt gucken, wie man mit den Auswirkungen dann zurechtkommt.
Ich glaube, die Gefahr ist, dass wir sagen, okay, wenn Gott das sagt, dann ist das so deterministisch. Also es muss ja jetzt passieren, Gott hat es ja jetzt gesagt. Also es gibt keine Ausweichmöglichkeit mehr.
Ja.
So, und wenn Gott das gesprochen hat, dann, und ich glaube, das hat ein bisschen auch ein Missverständnis, was prophetisches Reden ist und wie Gott redet und so weiter. Aber der Punkt ist halt, wir werden von unserer Eigenverantwortung ja nicht entbunden.
Korrekt.
Ja, selbst wir wenn
sind,
ich.
Ja, das will ich auch nochmal deutlich sagen. Wir sind als Verwalter eingesetzt.
Genau.
Und Verwalter hat einen Job zu tun.
Ja.
So, und von daher, ich kann nicht sagen, ah ja, Gott hat gesagt und dann wird das schon irgendwie passieren, sondern ich, Thorsten Reiche, bin jetzt als Verwalter eingesetzt, nehmen wir Perspektive 58.
Ja.
So, also, ich möchte meinen Job da eigentlich. Nicht eigentlich, sondern ich möchte ihn einfach gut machen. Mhm. So, nun macht es mir, wie gesagt, auch Spaß. Von daher die Kombination zwischen es macht Spaß und man macht es gut, liegt meistens nicht beieinander.
Ja.
So, von daher ist es ein schöner Job. So, aber ich bin mir dessen schon bewusst. Wir sollen gut haushalten, wir sollen gute Verwalter sein.
Ja, es gibt den Satz von Jesus, wenn du einen Turm baust, da sollst du vorher die Kosten überschlagen. Ja, und das ist ja auch genau das zu sagen. Also ich meine, jetzt weiß ich von der Perspektive 58, dass ihr das gemacht habt.
Ja.
Und da, so. Und nichtsdestotrotz, ihr sitzt da und wartet auch oder erwartet auch ein klares Eingreifen Gottes. Denn menschlich ist es nicht wirklich zu stemmen, was ihr euch da vorgenommen habt.
Also muss man sagen, wir leben zumindest zum Anfang dieser Stiftung und zum Anfang rede ich von den nächsten 10 Jahren. Viel von Spendengeldern, von Sachen, die eingeworben werden. So, und natürlich haben wir das vorher durchkalkuliert. So ein Projekt geht man nicht los und sagt, gucken, was passiert. Sondern rechnet man mal aus, natürlich nach heutigen Maßstäben, keiner weiß, was in 10 Jahren ist, aber so gut man es halt heute rechnen kann, wie viel Eigenkapital braucht man, wie sieht eigentlich ein Cashflow dafür aus, wo wollen wir überhaupt Gelder akquirieren, mit wem muss man eigentlich reden, das gehört alles dazu. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt ein Glaubensprojekt, weil das Geld ist ja nicht da.
Ja.
So, wir wissen, genauso wie man kalkuliert den Turmbau oder den Hausbau, genauso kalkulieren wir das durch und wir wissen, was wir an Eigenkapital brauchen und gleichzeitig diesen Glaubensprojekt her, schenke das, schenke Leute, die das auf dem Herz haben, die spenden, die zum Projekt dazukommen, auch mit Sachwissen, also nicht nur tatsächlich monetär, sondern auch wirklich in der praktischen Hilfe und da haben wir schon viel gute Sachen erfahren, aber das eine ist tatsächlich durchrechnen, kalkulieren, gut planen und das andere ist das, wo Gott, deswegen ist ja auch ein Glaubensprojekt, muss man ganz praktisch sagen, wo Gott das Seine dazu tun muss.
Wie ist denn das, also das sind jetzt meine Perspektive 58, ist so eine Art Projekt, das wird den wenigsten von uns in ihrem Leben je über den Weg laufen, ja, in der Größe, ja, als Verantwortliche, ja, oder so. Aber ich habe ja ähnliche Situationen, kann ich ja durchaus auch im Privaten haben oder Gemeinden auf jeden, ja, Fall auch, ne? Dass wir sagen, okay, ich muss trotzdem reden Gottes ja auf der einen Seite, ja, aber gute Verwalterschaft ist ja das trotzdem, habe ich ja auf der anderen Seite auch.
Ja.
Ja, genau. Ich überlege gerade, ob mir irgendwas Persönliches einfällt, wo wir so eine Situation hatten. Aber aus dem Gemeindekontext.
Also wenn ich von meinem Leben, und ich meine, kann man sagen, ich bin 54 Jahre alt, also habe schon ein bisschen Lebenserfahrung hinter, ja, mir. Ich habe schon einige Projekte erlebt, wo wir im Glauben losmarschiert haben und das Geld nicht gehabt haben, und Dinge gestartet worden sind. Und da ging es dann zum Schluss auch um Millionenbeträge, relativ groß, wo man zum Beispiel sagt, oh, wie soll das bloß gut gehen? So, und dann plant man tatsächlich nach bestmöglichen Sachen und ich stelle fest, Gott hat dann sich dazugestellt, hat es wirklich geschenkt. So, wo man vorher sagt, ich glaube natürlich, weil sonst würde man gar nicht losmarschieren.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich einen riesen Respekt davor, was da vor einem ist. Klar. So, da ich das aber erfahren habe, in größeren Projekten, bin ich halt auch zum Beispiel bei Perspektive 58 sehr zuversichtlich.
Ja.
Und das habe ich auch erlebt. Und das ist ja zum Beispiel zum Thema Geben auch. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb oder Gott gern. Egal zu welcher Zeit, wir haben sehr jung geheiratet, meine Frau und ich, egal zu welcher Zeit, wir haben immer Geld ins Reich Gottes gegeben. Noch als wir Studenten waren und schon Kinder bekommen haben und das wirklich schwierig war mit Geld.
Ja, ja, ja.
Ich musste neben meinem Studium arbeiten und so, haben wir immer Geld in die Gemeinde gegeben.
Ja.
Und immer erlebt, dass Gott uns versorgt. Wir haben uns nie Sorgen machen müssen in dem Sinne, oh scheiße, wo soll denn in zwei Wochen das Geld herkommen oder sowas. Ja, klar muss man ein bisschen genauer aufs Geld gucken und gucken, wo man einkauft und wie man damit umgeht. So. Aber nie die Sorge gehabt. Und immer das Bewusstsein gehabt, Gott ist unser Versorger, Gott stellt sich zu uns und gleichzeitig geben wir von dem, was Gott uns geschenkt hat, was wieder zurück. Gehört auch dazu. So, und das habe ich erlebt, wie gesagt, als wir jung verheiratet waren und ich mitten im Studium gewesen bin. Und das habe ich auch bei Gemeindebauprojekten erlebt. Und ich gehe davon aus, und es sieht so aus, dass ich das auch jetzt wieder bei der Perspektive 58 erlebe, dass man halt gut plant und gleichzeitig Gott halt das dazu tut, was von ihm notwendig ist, was wir selber nicht machen können.
Ja, das bei uns war das tatsächlich auch so. Unser Trauvers ist Matthäus 6,33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach sein und dann werden euch alle anderen Sachen zufallen. Und da redet er ja vorne genau über Versorgung und über Finanz und so weiter. Das ist genau das, was wir auch erlebt haben, auch in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens immer wieder. Ne? Was ein Punkt, der mir eingefallen ist, ist die.
Das ist übrigens, wenn ich es auch noch kurz erwähnen darf, das sind also bei mir zumindest so ganz viele Punkte. Ich habe ja nicht als Firmeninhaber oder Mitinhaber angefangen, sondern das ist ja auch irgendwann gekommen. So,
ja,
habe ich in der Firma jahrelang gearbeitet so, und dann gab es irgendwann den Zeitpunkt, wo man, heißt klassisch Management Buyout, also man kauft als Geschäftsführer bin ich damals gewesen, die Firma mit raus. So, und das war damals ein Konstrukt, ey, richtig viel Geld, ein paar Millionen Euro, ich hätte es nicht aufbringen können, Bankengespräche, schlecht geschlafen, was weiß ich nicht. Also dann hat sich plötzlich eine Kombination ergeben, wo dann andere Investoren mit dazu gekommen sind, wo es wieder total leicht für uns gewesen ist. So, wo wir vorher drüber gebetet haben, geguckt haben, wie sie, und auch da habe ich erlebt, Gott versorgt und Gott hat, also ich wusste, ich habe schon an dem Tag, wo ich in der Firma angefangen habe zu arbeiten, habe ich gewusst oder gedacht, Gott, ich glaube, dass das irgendwann mal mit unserer Firma sein wird. So, und das hat dann zwar noch, ich weiß gar nicht, 13 Jahre gedauert oder 12 Jahre gedauert, bis dann soweit war. So, aber immer so überlegt, gedacht, gebetet und so weiter. So, und als der Moment da war, war das wieder sowas, wie soll das gehen?
Ja,
das war so riesig. So.
Ja.
Und dann hat Gott was draus gemacht, wo es hinterher. Also es war nicht ganz einfach, muss man jetzt auch sagen, aber es war so, dass es für uns machbar war und dass wir gesehen haben, doch, das funktioniert. So, und deswegen habe ich so an verschiedenen Stellen in meinem Leben halt erlebt, Gott versorgt, darum muss ich mir keine Sorgen machen und gleichzeitig kann man großzügig sein, gleichzeitig kann man tatsächlich selber mit einem fröhlichen Herzen geben. Also für mich passt das sehr gut.
Ja. Ich muss jetzt gerade drüber nachdenken, weil die, also vorhin schon, in naturwissenschaftlichen Bereichen, aus dem ich ja komme, da gibt es das Problem, dass Also, weil du sagtest, es wird über die Projekte, nur über die erfolgreichen und guten Sachen geredet.
Ja.
Und genau das gleiche Problem gibt es in Naturwissenschaften auch. Du publizierst nur die Experimente, die funktionieren.
Genau.
Und deine Fehlschläge publizierst du nicht.
Ja.
Und das ist ein Riesenproblem, wo immer wieder Leute den Finger heben und sagen, das müssen wir dringend ändern.
Ja.
Weil natürlich die Arbeitsgruppe, die in Tokio gescheitert ist und nichts drüber sagt, und die Arbeitsgruppe New York scheitert an der gleichen Sache später auch, weil ja. nicht drüber geredet wurde. Und so ein bisschen sehe ich das bei der Finanzgeschichte auch, dass ich denke, ich würde mir wünschen, dass es einen offeneren Umgang gibt, auch über das Scheitern zu reden in solchen Sachen, um dann zu sagen, okay, hier sind die Fehler, die ich gemacht habe. Hier sind die Sachen, die ich nächstes Mal anders machen würde. Tu dir den Gefallen und schau es dir an und lerne vielleicht was davon. Ne?
Also sind jetzt wieder zwei Bereiche. Einmal gemeindemäßig würde ich mir das auch wünschen. Übrigens, es gibt ja auch Projekte, wo man sagt, die sind gescheitert und zumindest weiß man in der christlichen Szene so ungefähr, was passiert ist.
Ja, aber das ist doch eher so gerüchtemäßig, oder?
Ja, und es ist viel zu wenig.
Ja.
So wie du gesagt hast, ein Versuch gescheitert, erzähle ich, aber die anderen 100 Versuche, die gescheitert sind, darüber sage ich nichts.
Ja.
Darüber erzähle ich über 20 Projekte, die alle gut gelaufen sind.
Ja, genau.
So, also das Verhältnis müsste man sich betrachten. So, aber es gibt es auch tatsächlich im Privaten und auch das finde ich natürlich tatsächlich, es gibt natürlich nicht nur bei Christen, aber auch bei Christen eine gewisse Scham, über Geld zu reden. Ich bin da relativ offen. Ich würde mal sagen, ich verdiene so und so viel oder so und so sieht das mit Geld aus und so würde ich mit umgehen. Und dabei ist eigentlich, wie Paulus ja auch schreibt, wenn der eine leidet, soll der andere mitleiden, wenn der eine sich freut, so, das kann man auch auf Finanzen übertragen.
Mhm.
Also wenn jemand Probleme hat damit, es ist keine Schande, kein Verbrechen, keine Scham sollte da sein, zu sagen, hey, gibt es nicht jemanden, der mir helfen kann?
Mhm.
Und das merke ich zumindest, wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte, dass halt häufiger der Fall ist, dass man viel zu lange wartet, bevor man dann tatsächlich darüber redet.
Mhm.
So. Und würde das häufiger passieren, dann glaube ich, würde sowas auch viel leichter fallen und es würde den Menschen mehr helfen.
Mhm.
Das ist ähnlich wie beim weiß ich nicht, Gebet. Also wenn man im Gottesdienst Gebet anbietet, so, und Leute sehen, da wird für Leute gebetet, da werden Leute gesegnet. Dann ist für mich der Weg dahin viel geringer, als wenn das alles außerhalb von der Öffentlichkeit stattfindet.
Ja.
Und so ist es auch mit Finanzen. Da wird so viel einfach ins Private mitgenommen oder es wird nicht drüber geredet, dass dann auch die Hemmschwelle relativ groß ist. Und das gilt übrigens auch für Gemeinden oder für Projekte, die halt auch im christlichen Kontext gescheitert sind.
Hm. Ja, jetzt ist spannend. Ich habe jetzt gerade, musst du nachdenken, ging es bei Alpha um die Frage, wenn Leute für sich beten lassen wollen, dass es manchmal hilfreich ist, dass ein Mitarbeiter aufsteht und sich für sich beten lässt, um so eine Initialzündung zu geben. Das finde ich ganz witzig. Ne? Ich finde, muss jetzt auch, also das Wort Schamkultur kommt mir gerade. Ja. Wir tun ja immer so, als wären wir keine. Aber das sind so genau die Punkte, wo ich denke, oh mein Gott, da haben wir echt. Haben wir uns wirklich, verstecken wir uns.
Ja, und das ist wirklich traurig. Also da kann ich bloß sagen, aus der Praxis heraus, mir fallen mehrere Beispiele ein, wo ich denke, hättest du das ein Jahr früher gemacht, wäre gar kein Problem geworden.
Mhm.
So, und dadurch, dass einfach gewartet worden ist, teilweise noch länger, ist es eher in so eine Schleife reingeraten, die immer noch dann behoben werden konnte, aber wo der Anmarschweg viel länger, viel größer gewesen ist. Und es kommt wirklich aus der Scham heraus.
Ja, aber das ist auch, also ich meine, ich muss jetzt gerade überlegen, bei Eheseelsorge oder sowas, hat genau das gleiche Prinzip, wo du denkst, Leute, ey, hätte da einfach mal ein Jahr früher den Mund aufgemacht, dann hätten wir deutlich weniger zu tun jetzt.
Ja.
Und ich finde es spannend, weil es läuft im Grunde genommen immer darauf hinaus, ich möchte mich nicht als Sünder outen oder als Versager outen, und ignoriere dabei, dass alle um mich herum genauso Versager und Sünder sind. Also
exakt so. Und es ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, das passiert öffentlich oder sowas. Ja? Man kann ja, weiß ich nicht, jetzt, wenn wir bei Finanzen sind, zu den Pastoren gehen, von mir aus zu jemandem aus dem Finanzausschuss gehen und sagen, hier, weißt du, irgendjemand, der mir da helfen kann.
Ja, guck mal mit mir drauf. So. Ja.
Ja, es muss ja nicht mal die Person sein, aber meistens kennen ja die Pastoren
oder
Gemeindeleitung oder sowas, Person, wo man weiß, geh mal dahin, der hilft dir.
Ja.
So. Und wenn sowas, glaube ich, mehr in Anspruch genommen werden würde, zumindest auf der persönlichen Ebene, dann würde das sehr helfen. Dasselbe gilt für Auch da sage ich, es gibt, hab jetzt schon zwei Gemeindebauten miterlebt, ganz praktisch. Auch da, es ist überhaupt gar kein Problem zu sagen, einfach mal andere Gemeinden besuchen gehen und fragen, hey, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Wo seid ihr eigentlich auf die Schnauze gefallen? Was habt ihr denn nicht so gut gemacht? Ja. Das hilft meistens mehr als die ganzen tollen Geschichten, die man hört. Und dafür ist Reich Gottes, was heißt auch da, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber Reich Gottes, da gibt es so viel Expertise, da gibt es so viel Wissen, da gibt es so viel Unterstützung. Und gerade wenn wir als Geschwister unterwegs sind, dann sollte man sich da unterstützen und dann sollte man halt auch sowas in Anspruch nehmen, sowohl als Gemeinde oder als gemeinnützige Organisation, als auch wirklich als Privatperson.
Also das eine, was mir da einfällt, ist natürlich, der eine trage des anderen Last. Mhm. Und da gar nicht so sehr zu sagen, ich habe finanzielle Not, du finanzierst das jetzt oder irgendwie sowas, sondern einfach nur zu sagen, hey, ich habe damit, meine Seele hat damit ein Problem, trage die Last meiner Seele mit sozusagen und nicht so. Und das andere, was ich dann auch, Thema Seele, wir haben Seelsorgeteams, wir haben Sachen so, wir haben, aber dieses ganze Finanzthema, das ist, finde ich, erstaunlich ausgeblendet, ehrlich gesagt.
Ja.
Also zu sagen, also einfach zu wissen, ja, okay, ich habe eine Schwierigkeit, ich wüsste, zu wenig gehen könnte und sagen könnte, und der wüsste, im Notfall verweist er mich weiter, aber also wüsste ich nicht, dass es so eine Struktur in Gemeinden gibt, habe ich noch nicht erlebt zumindest.
Also richtig Strukturen wüsste ich jetzt auch nicht in so vielen Gemeinden, aber ich weiß, dass es bei uns jetzt gerade halt am Schauen ist und das ist ja gar nicht so von oben eingesetzt, so nach dem Motto, wir machen hier Finanzberatung, darum geht es gar nicht, sondern einfach, wo halt Leute gesagt haben, hier, ich habe ein Problem oder in der Seelsorge aufgetaucht ist, da gäbe es ein Problem zwischen zwei Ehepartnern zum Beispiel, sodass man dann überlegt und da weiß man halt inzwischen, es gibt halt so die zwei, drei Personen, die können da einfach helfen, weil sie eine gewisse Erfahrung damit haben, weil sie vielleicht sowas auch schon ein paar Mal gemacht haben, was wirklich hilfreich ist, muss man einfach ganz praktisch sagen, es ist einfach hilfreich.
Aber ich finde, ich überlege jetzt gerade, ob das wüsste jetzt nicht, dass das standardmäßig irgendwie auftauchen würde. Also kann auch sein, dass ich es einfach nur nicht mitkriege, weil mich niemand fragt. Mhm. Aber also aus dem Bauch aus würde ich sagen, also jetzt auch an die Ehepaare, die beraten haben, begleitet haben oder sowas, mir würde da jetzt nichts auffallen, wo das als primäres Problem angesprochen worden wäre.
Ich glaube, nicht primäres Problem, da bin ich sofort bei dir. Die wenigsten kommen und sagen, ach übrigens, wir haben Eheprobleme, weil wir sind überschuldet oder wir können uns über das Geld nicht einig werden. Das ist meistens nicht das erste Thema. Aber es taucht dann halt so als, was heißt nebenbei auf? Mhm. Also manche Sachen gibt es auch, meine Frau zum Beispiel, die unterhält sich da mit Leuten, kriegt es dann mit und sagt, hier, mein Mann hat ein bisschen Ahnung davon, also nicht nur ein bisschen, sondern hat Ahnung davon. Redet wollt ihr euch mal. So, dann dauert es ein halbes Jahr, weil sie halt dann gewiss schambesetzt sind oder sagen, ach nee, wir wollen niemandem zur Last fallen oder was auch immer da kommt, gibt ja verschiedene Varianten. So, und dann stellt man fest, doch, war ganz hilfreich oder ist ganz hilfreich. Aber da gibt es wirklich die verschiedensten Varianten. Also das ist von Einzelpersonen, das ist von Haushaltsplanung über Verschuldungsthemen über, wie kann man Sachen planerisch machen, also ganz verschiedenste Sachen. Teilweise über Organisationen, dass halt Organisationen kommen und sagen, hier, kannst du mal da drüber gucken, wie sieht es mit einem bestimmten Businessplan aus oder sowas, also das gibt es natürlich auch.
Ja, aber grundsätzlich erstmal das Appell, lieber früher reden als später.
Immer.
Also ich meine, du hast natürlich mit immer, hast du völlig recht, ich meine, das gilt für fast alles, für fast alle Bereiche.
Und das Schlimmste, was passiert ist, dass man sich das anguckt, das ist mir auch schon passiert und denkt, ihr habt kein Problem, ist doch super. Also ich meine, ihr habt jetzt keine 1.000 Euro, die ihr jeden Monat zurücklegt, ja? So, aber das ist auch gar nicht notwendig. Also das ist ja nicht Ziel. Ja. Also von daher, wenn das Ergebnis ist, ist doch schön. Also ich meine, auch dann ist ein Gespräch jetzt nicht falsch gewesen. Dann hat man sich eines vergewissert.
Genau, aber da kommt ja dann, ist ja der Auslöser des Gesprächs, Bedürfnis ist sozusagen ein, ich bin mir unsicher. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch Angst davor, dass es falsch ist oder irgendwie sowas und dann jemand von draußen da drauf guckt und sagt, nee, ist alles super und das kann ja sehr entspannend und hilfreich sein.
Ja, auch das habe ich schon praktisch erlebt, dass das genau so ist. Man weiß halt, dann und dann kommt ein Ruhestand, jetzt habe ich meinen Job verloren, wie sieht denn das aus mit mir, reicht das nicht oder so. So und dann guckt man sich das an und sagt, und dann sind die Leute auch erleichtert, also dann stellen sie fest, hey, hat mir geholfen.
Ja, also ich meine im Notfall einfach, wenn man sagt, ich weiß gar nicht, wo das hinführt. Und mal einfach jemanden zu haben, der mit Mathe gut genug ist und zu sagen, zurzeit, es führt dazu, dass ihr zu eurem Renteneintritt X habt.
Und zum Beispiel.
Oder sowas, ne? Ja. Schön. Gibt es am Schluss noch irgendwas, was du noch wichtig zu sagen findest, worauf du gerne noch hinweisen möchtest?
Ich finde tatsächlich diesen, was ich zwischendurch schon gesagt habe, diesen Perspektivwechsel. Eigentlich, wir sind gemacht für die Ewigkeit. Nun leben wir auf der Erde, so, und haben natürlich Bedürfnisse und so weiter und so fort. Aber wir leben für die Ewigkeit. Von daher, alles, was wir haben, ist bloß Dinge auf Zeit. Und das gilt für Geld, für Reichtum, für Besitztümer, für alles. So, und das ist uns von Gott geschenkt. Und diese Perspektive möchte ich einfach nochmal deutlich hervorheben. Wir dürfen davon behalten. Und von daher ist die 10% oder 5% oder 20% ist ein Teil dessen weggeben, was mir vorher von Gott geschenkt worden ist. Den halte ich für wichtig. Und ich finde es wichtig, und da kann man sich gerne, passiert ja auch häufiger, dass man sich ärgert über Dinge, die in der Gemeinde passieren. Aber es passiert so viel Gutes in Gemeinden. Es passiert so viel Gutes in gemeinnützigen Organisationen, dass ich sagen würde, doch, das ist gut angelegtes Geld. So, und wenn ich mit irgendwas unzufrieden bin, kann man nachfragen. Aber erstmal, glaube ich, ist prinzipiell eine sehr gute Sache. Und von daher, ich tue das immer sehr gerne und denke und freue mich, wenn ich darüber nachdenke, was damit passiert. Und ich bin total gerne in der Gemeinde mit anderen Christen unterwegs und weiß, dass dazu wieder Geld ein gutes Hilfsmittel ist.
Amen. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und tschüss.